Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Der Mensch ist ganz schön erfinderisch, wenn es darum geht, andere zu quälen, andere zu foltern. Das war nicht nur in Guantanamo auf Kuba so und im Mittelalter. Foltermethoden und Fantasien sind ganz bestimmt so uralt wie die Menschheit selbst, sagt Hans-Jürgen Bartsch. Der Hörsaal sendet heute Musik, die nach Aussagen des Philosophen Christian Grüni von den US-Amerikanern Gefangenen vorgespielt worden sind, um sie zu ganz bestimmten Aussagen zu bewegen.
Man redet von der Musik, die die Nachbarn laut hören oder die eigenen Kinder hören oder was auch immer, als etwas, was uns quält und foltert. Gefangen von einer für sie feindlichen Armee, teilweise dann eingesperrt in Gefängnissen, runtergekühlten Räumen, angekettet an den Boden in absoluter Dunkelheit und dann auch noch laute Musik.
Außerdem im Programm Britta Lange, eine Kulturwissenschaftlerin. Sie erzählt uns, wie mit Häftlingen Stimmexperimente im Ersten und Zweiten Weltkrieg durchgeführt wurden. Die Stimme im Ausnahmezustand hieß eine Tagung des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung ZFL in Berlin vom 13. bis 15. November 2014. Zunächst Dr. Christian Grüni. Er spricht über das Thema Schrei und invertierte Stimme, Musik und Folter. Aus einer Vielzahl von Foltermethoden wurde in der Bevölkerung das sogenannte Waterboarding besonders bekannt und diskutiert. Dabei handelt es sich um eine Verhörmethode, bei der die Gefangenen in Guantanamo den Eindruck vermittelt bekommen, sich unmittelbar im Prozess des Ertrinkens zu befinden. Sie berichteten aber auch über andere Formen schwerer körperlicher und seelischer Misshandlung. Das US-Verteidigungsministerium und auch US-Präsident Obama haben die Anwendung von Folter mittlerweile bestätigt. Der Juniorprofessor für Kulturreflexion an der Universität Witten-Herdecke Grüni beschäftigt sich in seinem Vortrag mit Schmerz und Musik, die eine prekäre Verbindung eingehen können.
Es ist ein paar Jahre her schon, dass dieses Phänomen Musik und Folter durch die Medien ging, und zwar war es offenbar so, dass die US Army in Guantanamo, im Irak und in Afghanistan Häftlinge dort mit Hilfe von Musik ja was gequält, gefügig gemacht, was auch immer hat. Und es ist damals dann doch ein bisschen durch die Medien gegangen, aus zwei Gründen würde ich mal vermuten, nämlich der erste ist der Neuigkeitswert, das hatte man so noch nicht gehört oder jedenfalls hatte man nicht viel davon gehört. Zweitens aber auch die Tatsache, dass diese Verbindung von Musik und Folter irgendwie ganz unmittelbar an unsere Erfahrungssphäre anknüpfen kann, gleichzeitig aber auch irgendwie sehr merkwürdig erscheint. Also man kennt das, man redet von der Musik, die die Nachbarn laut hören oder die eigenen Kinder hören oder was auch immer, als etwas, was uns quält und foltert. Aber es ist natürlich gleichzeitig klar, dass wir damit nicht Folter im vollen Sinne meinen. Und das heißt, das Problem, was sich dabei ergibt, ist immer, wenn dann von Musik und Folter die Rede ist, neigen Leute dazu, das sozusagen auf ihre Alltagserfahrung zu übertragen und so ein bisschen die Suggestion damit zu verbinden, naja, so schlimm kann es ja nicht sein. Und dazu ein kurzes Zitat von James Hetfield, dem Sänger und Gitarristen von Metallica, seine Reaktion auf die Nachricht, dass eben die Musik, die sie machen, da eingesetzt worden ist. Und die ist relativ typisch, finde ich.
Torture through music. Well, I've had to listen to radio for many years. I've been tortured.
Voluntarily.
Yes, yes. Sometimes, whoever's driving gets to control the radio. If I'm in the passenger seat, I have to listen to Phil Collins on our whole drive while my wife drives.
Also ich glaube, das ist sehr typisch und es ist irgendwie witzig, aber man hätte sich jetzt gewünscht, dass jemand, der da so unmittelbar betroffen ist, ein bisschen länger darüber nachdenkt, bevor er so redet. Weil offensichtlich, wenn man sich die Berichte der Betroffenen anhört, ist es doch ein bisschen was anderes, als im Auto Phil Collins hören zu müssen. Hahaha. Mittlerweile ist das Thema so ein bisschen aus den Medien verschwunden wieder. Der Neuigkeitswert hat sich abgenutzt und vielleicht hat es aber auch eben was damit zu tun, dass die Politik der US-Regierung sich geändert hat und zumindest die andere Methode, die ja noch viel mehr Furore gemacht hat, nämlich das Waterboarding als eine Enhanced Interrogation Technik, mittlerweile zumindest nicht mehr systematisch und mit der Legitimation der Regierung angewendet wird. Das mag für das Phänomen der Folter mit Musik auch gelten. Ob das nun heißt, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, das wage ich doch sehr zu bezweifeln. Wachgehalten wird es von einigen Leuten, also es gab eine Forschungsgruppe von Musikwissenschaftlern an der Uni Göttingen, die sich mit dem Thema Musik, Staat und Gewalt beschäftigt haben. Es gab ein paar Publikationen jetzt auch noch in letzter Zeit, im letzten Jahr zwei Zeitschriften, die dem Thema gewidmet waren. Und da ist es vor allem die historische Frage, die da im Mittelpunkt stand. Also seit wann gibt es das eigentlich schon, dass Musik in so einer Weise mit politischer Indoktrination und mit Folter unter Umständen und mit Gewalt jedenfalls assoziiert worden ist? Und was ist da eigentlich genau passiert? Das ist nicht meine Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte. Und auch nicht mit der Frage, wie die Musik Eingang in die amerikanische militärische Praxis gefunden hat und auch nicht mit der politisch/ethischen Frage, ob es sich hier nun um Folter handelt oder nicht. Das scheint mir vollkommen evident zu sein, dass es sich dabei um Folter handelt. Mir geht es vielmehr um die Frage, wie das eigentlich funktioniert, wie das eigentlich geht, was da passiert ist. Damit verbindet sich eine bestimmte methodische Reduktion sozusagen. Also wenn die Leute da lauter Musik ausgesetzt waren, dann geschah das in Zusammenhängen und in Kontexten, die für sich genommen schon schlimm genug waren. Also gefangen von einer für sie feindlichen Armee, teilweise dann eingesperrt in Gefängnissen, runtergekühlten Räumen, angekettet an den Boden in absoluter Dunkelheit und dann auch noch laute Musik. Das heißt also, man kann jetzt nicht sagen, die Musik als solche und nur die Musik hat da die entsprechende Wirkung gehabt. Trotzdem bleibt etwas übrig, dass Musik an der Stelle mehr sein lässt als bloß ein Stand-in für Lärm, für irgendwelche Geräuschkulisse. Und damit möchte ich mich beschäftigen und vorher einen kleinen Schlenker machen zur Frage des Schreis überhaupt, zur Frage des Schreis in der Folter. Man könnte mit einer etwas paradoxen Formulierung sagen, dass der Schrei der normale Ausnahmezustand der Stimme ist. Im Schrei wird die Beherrschung der Atemmuskulatur und die Artikulation zurückgenommen und die Stimme kehrt zu einer Art ursprünglichem Ausdruck zurück, wobei das Ursprüngliche mit Vorsicht zu genießen ist. Mit der Artikulation wird auch die Differenziertheit getilgt bis zu dem Punkt, an dem der Schrei die reine Expression existenzieller Not ist, wie er es vielleicht auch beim Säugling war, der von Selbstbeherrschung und Artikulation noch nichts wusste, wohl aber von kulturellen Spezifizierungen. Nur er verfügt nicht über das, was er da tut. Dieses Äußerste der totalen, vollständigen Entdifferenzierung wird natürlich nur in Extremsituationen erreicht. Und diesseits derer gibt es natürlich Unterschiede, was Schreie angeht. Also der Hilfeschrei ist nicht das gleiche wie der Überraschungsschrei, der Angstschrei nicht dasselbe wie der Schmerzensschrei. Trotzdem ist jeder Schrei in gewisser Weise ein Ausnahmezustand und etwas Normales in dem Sinne, als dass uns das allen natürlich schon mal begegnet ist. Wir haben Leute schreien hören und wir haben selber geschrien. Dabei ist der Schrei, würde ich sagen, ebenso sehr Widerfahrnis wie Handlung. Der Appell, den jeder Schrei beinhaltet, der kann mehr oder weniger bewusst eingesetzt werden, aber selbst wenn das der Fall ist, ist er ausgelöst von einem Getroffensein, was in irgendeiner Weise eine drastische Reaktion zu verlangen scheint. In Momenten plötzlichen großen Schmerzes, wenn selbst die Dämme einer Kultur versagen, in der sonst laute Gefühlsäußerungen verpönt sind, dann schreit es los, könnte man sagen. Viel eher als dass man schreit im Sinne von, ich tue nun etwas. Und es ist offenbar klar, wenn geschrien wird, dann ist es ernst. Und entsprechend wird es auch ziemlich übel aufgenommen, wenn Leute den Appellcharakter, den der Schrei beinhaltet, allzu bewusst einsetzen. Also dann wird es ernst und man reagiert und stellt fest, es war gar nicht so gemeint. Mit diesem Ausnahmezustand spielt man offenbar nicht. Der eigenartige Doppelcharakter von Aktivität und Passivität schlägt sich, würde ich sagen, aber noch auf eine zweite Art und Weise nieder. Auch wenn man zur Äußerung gezwungen ist, in Extremsituationen und zu ihrer Entdifferenzierung, so tut man doch etwas. Man agiert sozusagen etwas aus, was nur um einen Preis unterbleiben könnte. Ich habe ein Zitat dazu an etwas unwahrscheinlicher Stelle, und zwar in Hegels Frühschriften gefunden, wo er über die Klageweiber spricht. Und Hegel sagt, die größte Linderung des Schmerzes ist, ihn auszuschreien, ihn rein in seinem ganzen Umfang gesagt zu haben. Zitat Ende. Jetzt kann man natürlich sagen, dass die größte Linderung des Schmerzes heute sicher nicht der Schrei ist, sondern die Anästhesie, glücklicherweise. Interessant ist aber die Formulierung an der Stelle, finde ich, der Schmerz sei eine Aussage, und zwar eine vollständige Aussage. Im Schrei verkörpert sich alles, könnte man sagen, mit Hegel, was der Schmerz ist, also das nicht nachlassende, bohrende oder reißende. Er ist das Ventil für die Blockierung, in der Verletzendes und Körper sich gegenseitig Widerstand leisten und gleichzeitig Darstellung dieser Erfahrung, also Teil der Erfahrung und Darstellung der Erfahrung. Die Richtung des Schmerzes, könnte man sagen, wird damit umgekehrt. Auch in den Fällen, wo Schmerz nicht auf eine Verletzung von außen zurückzuführen ist, wird er als ein auf mich gerichteter Angriff erfahren, bis im Extremfall die Welt selber mit dem Angreifenden zusammenfällt und eigentlich nichts mehr übrig bleibt als das, was mich irgendwie schmerzhaft betrifft, neben dem sich nichts anderes mehr halten kann. Indem man schreit, wendet man sich nach außen und behauptet sich damit, wenn auch als sehr elementare Weise, als jemand, mit dem nicht einfach umgesprungen werden kann. Jetzt bleibt diese Selbstbehauptung so minimal wie die Linderung und sie steht in keinem Verhältnis zu der Bedrohtheit des Selbst im Schmerz. Wenn der Schmerzensschrei, das würde ich mal versuchsweise sagen, der paradigmatische Schrei ist, dann ist die Folter das soziale Verhältnis, das dem Schmerz selbst entspricht. Folter ist sozusagen ein Ausagieren und eine Darstellung der Situation des Ausgeliefertseins, die in der Fluchtlinie jedes Schmerzes liegt, exemplarische Ausagierung dessen, was einem materiellen Wesen im Zugriff von außen so widerfahren kann. Auch wenn die Folter Teil eines Verhörs sein sollte, was durchaus nicht immer der Fall ist, kann sie selbst nicht als Verhörsituation beschrieben werden, weil das immer noch eine Art von kommunikativer Gegenseitigkeit nahelegen würde. Der Schrei des Opfers ist nicht das Durchbrechen der Folter als kommunikative Situation, sondern das Paradigma der Folter. Dass Folter in der Regel überhaupt nicht dazu taugt, irgendwelche Informationen aus Leuten rauszuholen, ist immer wieder gezeigt worden. Diese Leute sind in der Regel bereit, alles Mögliche zuzugeben und sich bestenfalls, schlimmstenfalls Dinge auszudenken, bloß um irgendetwas sagen zu können. Und die Folterpraktiken nehmen die psychische Zerstörung der Opfer nicht billigend in Kauf, sondern zielen sie direkt an. Der Schrei ist dabei das Signal, dass das Wesen, was da gequält wird, noch aufbegehrt, indem es leidet, auch wenn ihm jede Fähigkeit der artikulierten Äußerung genommen ist. Wenn es aufhört zu schreien, dieses Wesen wird innegehalten, denn sonst verliert die Folter ihr Ziel. Es geht ja nicht darum, einen bloßen Körper zu bearbeiten, sondern jemanden. Auf der anderen Seite gibt es gerade in der Folter Techniken, den Schrei zu dämpfen oder abzustellen. Zuallererst ist hier die Kapuze zu nennen, die absolut omnipräsent ist, wenn man sich so staatliche und nicht staatliche Folterpraktiken anguckt. Die Kapuze dient der Desorientierung und Depersonalisierung der Opfer, nimmt ihnen jede Möglichkeit, sich zur Welt zu verhalten und liefert sie vollständig aus. Für die andere Seite, diejenigen, die Folterer selbst, tilgt die Kapuze oder mildert zumindest den Appellcharakter, den der Schrei und der Blick des Opfers trotzdem bedeuten. Und für das Opfer raubt es ihm eben dieses Minimum an Selbstbehauptung, was der Schrei bietet. Es ist ein unscheinbares Stück Stoff, aber mit diesem unscheinbaren Stück Stoff kann man offenbar sehr einfach die Grundkonstellation herstellen, in der Folter stattfindet. Und ich würde fast sagen, dass dieses Waterboarding sowas ist wie die konsequente Weiterentwicklung der Kapuze, wo es sozusagen vom Ersticken der Stimme zum tatsächlichen Ersticken oder der Suggestion des tatsächlichen Erstickens geht. Atem und Stimme sind so eng miteinander verknüpft, dass das Vollständige zum Schweigen bringen und das Ersticken mehr als nur metaphorisch miteinander verbunden sind. Wenn, wie ich jetzt gesagt habe, die schreiende Stimme der paradigmatische Ausnahmezustand ist, so sind die sprechende und die singende Stimme und damit der artikulierte Ausdruck ihre Normalität, unsere alltägliche Normalität. Sprache ist Teil der Prozedur in Form des Verhörs. Das wird eben immer wieder hervorgehoben auch. Die Folterer stellen Fragen, das Opfer antwortet, aber es ist klar, wer der souveräne Herrscher der Situation ist und wer hier um sein Leben zu reden hat, wenn er überhaupt noch über artikulierte Sprache verfügt. Wie die singende Stimme jetzt in der ganzen Sache vorkommen soll, das ist nicht unbedingt klar und dazu möchte ich jetzt als Nächstes kommen. MJ Grant, die eben eine von denjenigen ist, die sich wesentlich mit dem Thema in den letzten Jahren beschäftigt haben, weist darauf hin, dass Musik als Folterinstrument, also dass diese Praxis sich nicht auf die extrem laute Reproduktion von Musikaufnahmen beschränkt, sondern dass auch Praktiken wie das erzwungene Singen darunter zu rechnen sind. Also das immer wieder neue Absingen von irgendwelchen propagandistischen oder folkloristischen Liedern zum Beispiel. Darum soll es mir aber nicht gehen. Meine These wäre, dass die Stimme eben auch beim reinen Hören von Musik ins Spiel kommt. Und in der Form von Folter, die in Guantanamo und anderswo praktiziert worden ist, widerfährt ihr etwas, das dauerhafte Spuren hinterlässt. Was ist besonders in der Musik und wie grenzt sie sich von der Sprache ab? Man könnte vermuten, dass das Tonsystem oder eben auf der anderen Seite das Sprachsystem dafür nötig ist, dass die stimmliche Äußerung überhaupt als sinnhaft gelten kann und nicht als reines Lautwerden. Das allerdings würde meines Erachtens Sinn zu eng an die entwickelte Musik in Klammern und Sprache koppeln und ihre Genealogie unterschätzen. Tatsächlich ist es so, dass Sinnhaftigkeit im Zusammenhang mit stimmlichen Äußerungen von Anfang an im Spiel ist, und zwar lange bevor der Säugling seine Stimme kontrollieren kann. Das gilt eben bereits für den Schrei, der nicht nur als reine Expression, sondern eben auch als Appell behandelt und somit in einen kommunikativen Zusammenhang einbezogen wird. Und das ist es, was Eltern immer wieder tun. Sie behandeln das, was ihnen entgegenkommt, als Kommunikation. Die komplexe Kommunikation in allen Registern, also in der ganz frühen Kindheit schon, Mimik, Gestik, Blick, Körperbewegung und auch vor allem Stimme zwischen Säugling und Bezugsperson, ist zeitlich und formal derart fein aufeinander abgestimmt, dass einige Forscher hier von einer Communicative Musicality gesprochen haben. Tatsächlich legen die Parameter, in denen diese Abstimmung stattfindet, nämlich Puls, also Rhythmus, Verlaufsform und sowas wie ein Proto-Narrativ, ist nahe, von einer elementaren Musikalität zu sprechen. Die Stimme ist nicht das einzige Medium dieses Kommunikationszusammenhangs, sie rückt aber schnell in ihren Mittelpunkt, weil sie sowohl unmittelbar an den affektiven Ausdruck gekoppelt ist, als auch unerreichte Möglichkeiten der Differenzierung hat. Also unerreicht ist so eine Sache, Gebärdensprachen sind nicht weniger differenziert, es ist ein Abzweig, der da genommen wird. Aber die Stimme an der Stelle hat eine besondere Bedeutung und es steht nicht zufällig im Zentrum, würde ich sagen. In diesem kommunikativen Wechselspiel sind die körperliche, die affektive und die kognitive Dimension noch nicht voneinander getrennt. Das Lautwerden der eigenen Stimme ist als wahrnehmbare körperliche Geste, George Herbert Mead spricht von vokaler Geste an der Stelle, ständig bezogen auf den eigenen Affekthaushalt, auf die Stimme des anderen, mit dem sie in einem Resonanzverhältnis steht und eben auf sich selbst. Man kann an der Stelle ein Konzept ins Spiel bringen, das ich ziemlich wichtig finde, um die Frage zu klären, was an der Musik da eigentlich wirkt, das der Entwicklungspsychologe und Psychoanalytiker Daniel Stern entwickelt hat, um die frühesten Gliederungsformen der Welt- und Selbstwahrnehmung zu beschreiben. Und zwar spricht er von Vitalitätsaffekten. Gemeint ist damit so eine Art energetische Verlaufskurve, in der genau eben kognitives, emotionales, affektives und körperliches nicht voneinander getrennt sind und die auch nicht einem bestimmten sinnlichen Register zuzuordnen ist, sondern im Prinzip alles, was dem kleinen Kind begegnet, durchdringt. Also man könnte sagen, das Wie von was auch immer wird deutlich vor dem Was wahrgenommen und die Auffassung löst eine sehr deutliche Resonanz aus, die sozusagen denjenigen, der sie eben auffasst, dazu bringt, es mitzuvollziehen. Und ich würde sagen, dass diese kommunikative Musikalität wesentlich ein Spiel mit dieser Form von Affektivität, die eben nicht nur Affektivität ist, und eine Arbeit an ihrer differenzierten Artikulation ist. Jetzt sind wir immer noch auf einer Ebene, wo Sprache und Musik eigentlich nicht voneinander getrennt sind, sondern sich sozusagen gemeinsam entwickeln. Und das mit der Musikalität ist an der Stelle so eine Sache, weil es noch nicht Musik ist, sondern es ist Protosprache und Protomusik, wenn man so will. Die beiden trennen sich aber an einer bestimmten Stelle in der Entwicklung, während die Sprache sich in Richtung einer reinen, von der konkreten Situation und Äußerung ablösbaren Bedeutung entwickelt. In die Richtung, sage ich, natürlich erreicht sie das nicht. Wendet sich die Musik auf sich selbst zurück und arbeitet reflexiv am Wie, also an der Struktur der Äußerung selber. Natürlich wissen wir und haben das auch schon verschiedentlich gehört, wie wichtig Prosodie und Artikulation für die sprachliche Kommunikation sind. Aber die sprachliche Ausdifferenzierung nicht auf diese Dimensionen der Sprache, wohl aber die musikalische Entwicklung. Indem sie an dieser Form arbeitet, bleibt sie deutlich enger auf die Vitalitätseffekte bezogen als die Sprache. Ton und Stimme, System und Ausdruck treten hier gerade nicht konträr auseinander, sondern bleiben ineinander verwoben und stützen sich gegenseitig. Tun sie bei der Sprache auch nicht, aber es gibt zumindest diese zentrifugale Tendenz, die bei der Musik einfach erstmal nicht besteht. Musik ist, so meine These, wesentlich eine Form der Artikulation von Vitalitätsaffektivität in ihrem kommunikativen Zusammenhang. Diese zeitliche Abstimmung, um die es dabei ging, zeigt sich natürlich vor allem in innermusikalischen Verhältnissen und in der konkreten Erfahrung des gemeinsamen Musizierens. Die Resonanz, die aber dabei im Spiel ist, kann als das Medium des Hörens von Musik bezeichnet werden, also eben auch des Hörens von Musik. Dabei kommt der Stimme eine besondere Rolle zu. Es gibt mittlerweile einige Theorien, die den Nachvollzug beim Hören von Musik in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir Musik mit diesen Mitteln als resonatorisches Geschehen begreifen, das uns auf allen Ebenen in Bewegung versetzt, kann, so würde ich sagen, auch die zerstörerische Wirkung von Musik Folter verstanden werden. Was ich hier ausblenden möchte, noch einen Aspekt, der auch draußen bleiben soll, der auch wichtig ist, ist all das, was sich an Assoziationen mit bestimmten Art von Musik und mit den Texten verbindet. Also es wurde ihnen, den Leuten da Musik vorgespielt, die sie aus verschiedenen Gründen besonders anstößig empfinden sollten, die besonders stark mit den USA assoziiert war und all das. Ich vermute aber, auch wenn man das nicht einfach ignorieren kann, dass diese Wirkungen für die Betroffenen mit der Zeit eher in den Hintergrund getreten sind, auch wenn sie zu Beginn im Mittelpunkt gestanden haben möchten. Ein Teil der Wirkung ist, auch das noch einschränkend, sicher auf die schlichte akustische Überwältigung zurückzuführen, auf den körperlichen Stress, in den uns Dauerlärm versetzt. In diese Richtung geht auch die offene Gewaltsamkeit eines Teils der verwendeten Musik. Diese gewalttätige Energie dieser Musik kann auf ganz unterschiedliche Weise aufgenommen werden. Man kann sich sozusagen auf ihre Seite stellen und sich als ermächtigend und als etwas, was mich mit Energie versorgt, erleben. Das ist natürlich das, was Leute tun, die das zum Vergnügen hören. Ein Stück, was immer wieder verwendet wurde, offenbar Enter Sandman von Metallica. Das ist ja so eine Art Theme-Music schon für bestimmte Sportler und für bestimmte Sportveranstaltungen, wird vor der Veranstaltung im Stadion gespielt. Oder wenn das nicht gelingt, erlebt man sie als gegen sich gerichtet, als offenen Angriff, für den die Ohren nur das Eingangsmedium sind, aber es sind nicht nur die Ohren, die betroffen sind. Die Opfer von Musikfolter haben naturgemäß hier keine Wahl und ich möchte jetzt kurz ein Stück anspielen, was genauso klingt, wie man es erwarten würde, nämlich Bodies von Drowning Pool.
Let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor, let the bodies hit the floor.
Der Eindruck ist deutlich und wenn man denkt, okay, Leute wurden mit Musik gefoltert, wird man sofort solche Musik assoziieren. Das ist natürlich teilweise auch richtig, nur es war nicht nur solche Musik, also Metal oder harter Hip-Hop oder so, sondern auch Kinderlieder, Sesamstraße zum Beispiel und ein wirklich übles Produkt amerikanischer Kulturindustrie, der Titelsong der Fernsehserie Barney the Purple Dinosaur, den möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, wenigstens ein bisschen. Also hier geht es offenbar nicht um eine gegen das Opfer gerichtete Gewaltsamkeit, sondern darum, dass man in eine Art resonatorischen Nachvollzug gezwungen wird von etwas, was so schlicht ist und so dick aufgetragen, dass es nach kurzer Zeit schon ziemlich unangenehm ist. Also ich vermute auch, dass Sie das nicht nochmal hören möchten. Aber selbst das ist nicht immer der Fall gewesen. Also es ist eben auch nicht Gewaltsamkeit, es ist nicht eine repetitive, eher dümmliche Struktur, auch wenn die natürlich zur Wirkung beitragen. Zu verstehen gilt es aber trotzdem auch noch, dass nichts davon nötig ist und dass die Auswahl der Musik schließlich, würde ich sagen, fast beliebig ist. Man kann sich fragen, ob es Beethoven Klaviersonaten auch getan hätten, weiß ich nicht, oder Ligeti. Die Musik bleibt ein besonderer Fall, dem wir uns so gut wie gar nicht entziehen können und genau das scheint mir ihre Kraft auszumachen. Das hat nicht nur damit zu tun, dass wir unsere Ohren nicht zumachen können, sondern wir werden sozusagen wehrlos in diesen Nachvollzug reingezwungen. Die schiere Lautstärke, die wir jetzt hier nicht hatten, bleibt überwältigend, aber schließlich wird es der erzwungene Nachvollzug sein, der nicht nur das Hören, sondern schließlich alle leiblichen und kognitiven Vollzüge einbezieht, der zermürbend wirkt. Bezeichnend ist hier die Aussage eines Opfers, das ich nochmal zitieren möchte. There was loud music, Slim Shady and Dr. Dre for 20 days. I heard this nonstop over and over. I memorized the music, all of it. Zitat Ende. Also er spricht davon, dass er die Musik auswendig gelernt hat, also etwas damit getan hat. Das weist, würde ich sagen, noch einmal auf die Verflechtung von Aktivität und Passivität hin, mit der wir es hier zu tun haben. Der Nachvollzug ist ein Tun, aber es ist keins, das im Belieben des Betroffenen steht. Die unausgesetzte Wiederholung der immer gleichen Musik gräbt sich in Geist und Körper gleichermaßen ein. Der Akt, sie auswendig zu lernen, erscheint dann wie der verzweifelte Versuch, das Aufgezwungene anzueignen, indem man es selbst vollzieht, aber es bleibt eben eigentlich auch gar keine Wahl. Wenn die eigene Stimme als Fokus dieses Geschehens bezeichnet werden kann, so ist damit kein körperliches Organ gemeint, sondern eben ein Vollzug, in dem körperliches, affektives und kognitives Zusammenfallen und in Kommunikation eingebunden sind, also eher im Sinne der vokalen Geste. Sie ist beteiligt, auch wenn wir schweigend zuhören. Ich würde die These vertreten, dass dies letztlich für alle Musik gilt, besonders aber natürlich für die stimmzentrierte Pop- und Rockmusik, die uns im Alltag umgibt und aus der auch alle der verwendeten Beispiele stammen und aus der gesangszentrierten Musikkultur insgesamt. Wie der Schrei im Schmerz gibt die tatsächlich erklingende Stimme in der musikalischen Resonanz das Innere in gewisser Weise nach außen zurück. Sie ist als offene Beteiligung auch eine Selbstbehauptung des Hörers, auch wenn die wiederum mobilisiert werden kann dann, wie bei dem erzwungenen Singen. Nun muss man nicht bei jedem Musikhören mitsingen oder sich bewegen, aber der bewegungslosen Stille des Konzertsaals geht eine lange Geschichte der Disziplinierung voraus und man unterzieht sich ihr freiwillig. In der Musikfolter ist es, als ob jemand die Stimme des Betroffenen in seinen Schlund zurückdrängt und nach innen wendet. Sogenannte passive Foltermethoden wie das Aufhängen an den Händen oder das erzwungene Stehen in unbequemen und auf Dauer unerträglichen Positionen, bei denen dann niemand mehr Hand anlegen muss, sind als Kampf des Opfers gegen sich selbst beschrieben worden. Und ich würde sagen, dass die Musikfolter eine besondere Variante dieses Kampfes ist. Da ist etwas, was gegen uns gerichtet ist oder gar nicht unbedingt gegen uns, aber was passiert ist, dass man sich gegen sich selber wendet, indem man da in eine Bewegung gezwungen wird. Die sich ständig wiederholende Bewegung, in die Körper und Geist über Ohren und Kehle gezwungen werden, ist kein neutrales Geschehen, natürlich nicht, sondern von vornherein und zunehmend stärker affektiv aufgeladen. Und sie ist immer auch eine kognitive Bewegung. Manche der Opfer berichten entsprechend, dass sie, obwohl sie Mechanismen entwickelt hatten, mit Isolation und Schmerz umzugehen, dem nichts mehr entgegenzusetzen hatten. Die Täter entstammten in der Regel sogenannten Psy-Ops-Teams, also Armeeangehörige oder CIA-Angehörige, die sich auf psychologische Operationen spezialisiert hatten. Es ist aber nicht zu entscheiden, ob wir es hier mit psychologischen oder physischen Formen der Qual zu tun haben, so wenig man sagen kann, ob die Stimme eine physische oder eine psychische Tatsache ist. Das Geschehen spielt sich in einem Bereich ab, in dem Erleiden und Tun nicht voneinander zu trennen sind und kognitives, affektives und körperliches eben auch nicht, ohne dass sich damit verwischen würde, was Zwang und was Freiwilligkeit ist. Mit der invertierten eigenen Stimme tut man sich jene Gewalt an, auf deren Ausübung die Täter verzichten können. Sie müssen nur auf Play drücken.
Dr. Christian Grüni lehrte uns, dass nicht nur harter Hip-Hop- und Death-Metal Menschen foltern können, sondern auch süßer Kindergesang. Ebenfalls auf der Tagung in Berlin hat Britta Lange gesprochen. Die Professorin befasst sich mit Tonaufnahmen, denen während der beiden Weltkriege Kriegsgefangene ausgesetzt waren. Dabei paktierten sogenannte Wissenschaftler mit dem jeweiligen Regime und erforschten so auf zweifelhafte Weise Kultur, Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit ihrer Zielpersonen. Die Kulturwissenschaftlerin Britta Lange forscht an der Humboldt-Universität Berlin. Ihr Thema lautet Am Abgrund – Stimmen von Internierten.
Das Ziel war genau, die normale Stimme aufzunehmen, die Worte aussprach, zum Zweck der linguistischen beziehungsweise phonetischen Forschung und teilweise auch zu dem didaktischen Zweck, Sprachlernplatten von fremden Sprachen herzustellen. Aber die Sprecher gerieten dabei in einen Ausnahmezustand des Sprechens, der sich vermutlich dann auch auf die Stimme auswirkte. Und darum soll es jetzt gehen. Dieses Forschungsziel, das im Zweiten Weltkrieg von Sprachwissenschaftlern und auch Musikwissenschaftlern der Berliner Universität verfolgt wurde, war nicht neu, sondern war eine konsequente Weiterführung von Sammel- und Forschungsaktivitäten aus dem Ersten Weltkrieg. Ganz kurz nur zur Erläuterung, vor ziemlich genau 100 Jahren, nämlich Ende Oktober 1914, hat das preußische Kultusministerium eine königlich-preußische phonographische Kommission eingesetzt unter dem Vorsitz von Karl Stumpf, Musikwissenschaftler, Psychologe und Mitbegründer des Berliner Phonogrammarchivs. Ziel dieser phonographischen Kommission war, Beispiele der Musik und auch der Sprachen und Dialekte sogenannter fremder Völker aufzunehmen, und zwar in Kriegsgefangenenlagern des Deutschen Reiches. Damit wurde auf die historische Tatsache reagiert, dass in den Mittelmächten, in den Kriegsgefangenenlagern der Mittelmächten, Vertreter von überaus verschiedenen Nationalitäten und ethnischen und religiösen Gruppen aus der Welt sich befanden, also Zivile und Soldaten aus den Entente-Staaten, England, Frankreich und dem Russischen Reich, aber eben vor allem auch von deren abhängigen und zum Teil kolonialisierten Ländern in Afrika, in Asien, im asiatischen Teil Russlands und so weiter. Das heißt, hier passiert etwas, was man allgemeiner unter der Frage oder dem Thema von Forschung, wissenschaftlicher Forschung in Lagern fassen kann, was damals recht offensichtlich kein Tabu war, sondern übrigens auch aus einer kolonialen Praxis her resultierte. Trotz allem wurden diese Forschungen im Ersten Weltkrieg geheim gehalten. Und während des Kriegs, also von Ende 1915 bis Ende 1918, produzierte die Phonographische Kommission über 2500 Tonträger von Menschen in deutschen Lagern. Dabei lag ein Schwerpunkt auf den indischen und den afrikanischen Kolonialsoldaten der britischen und der französischen Armee. Es entstanden 1030 Wachswalzen mit Musikbeispielen, die heute im Phonogrammarchiv des Ethnologischen Museums liegen und dort derzeit digitalisiert werden. Und es entstanden 1650 grammophonische Wachsplatten, die bereits digitalisiert sind und im Lautarchiv der Humboldt-Universität verwahrt werden. Im Zentrum als Protagonist das Grammophon. Also ein großer und schwerer Apparat, natürlich kein kleines Gerät, wie das heute sein könnte. Dahinter steht der Techniker, der das Grammophon bedient von der Odeon, denn die Phonographische Kommission arbeitete mit der Plattengesellschaft Odeon zusammen. Der Sprecher steht vor dem Trichter und er scheint fast so reingesaugt zu werden in diesen Trichter. Neben ihm steht der betreuende Wissenschaftler. Das ist in diesem Fall höchstwahrscheinlich Wilhelm Dögen, ein Anglist, der mit der Organisation, der praktischen Organisation der Lautaufnahmen innerhalb der Kommission betreut war. Zur Rechten sitzt der Lagerkommandant, der die Situation überwacht. Und zur Linken sind andere Gefangene, die ebenfalls noch aufgenommen werden oder die schon aufgenommen wurden, und schließlich hinten am Fenster ein Zaungast. Das Bild, denke ich, zeigt sehr deutlich, dass es sich keineswegs um eine normale Sprechsituation handelt, sondern dass der Sprecher in einen Ausnahmezustand des Sprechens versetzt wird. Zunächst einmal, weil er ein Internierter ist im Lager von Wissenschaftlern, die ja nun mit der Lagerkommandantur oder in kriegerischen Termini gesprochen mit den Feinden paktierten, einfach von der Seite der Feinde kam. Das heißt, sie waren potenziell militärischer, sozialer und natürlich auch epistemischer Gewalt ausgesetzt. Darüber hinaus wird der Sprecher in einen körperlichen, zumindest nicht Normalzustand versetzt, indem er vor den Trichter gedrückt wird. Der Wissenschaftler drückt von hinten immer, damit der Mund den richtigen Abstand zum Trichter hat. Und dazu mit der anderen Hand hält Dögen einen Zettel hoch. Darauf steht der Text, den der Gefangene ablesen soll. Denn es handelt sich nicht um Tonaufnahmen, bei denen freigesprochen wird, sondern Texte werden erst aufgeschrieben und dann müssen die Gefangenen sie vorlesen. Es handelt sich also um ein ganz seltsames Verhältnis von niedergeschriebener Sprache und verbalisierter Schrift, eine ganz eigenartige Mischung von mündlichem und schriftlichem. Ich denke, dass das Bild ganz gut zeigt, dass es hier um ein sehr, sehr rigides Sprechaufzeichnungsdispositiv sich handelte. Der Gefangene ist darüber hinaus unfrei, nicht nur als Mensch, weil er im Lager ist, sondern wahrscheinlich auch in der Wahl seiner Worte, sofern er einen Text selbst verfasst hat, denn über ihm schwebt natürlich die Zensur, die den Gefangenen bekannt ist aus den Briefen, die sie in die Heimat schreiben, und auch erwartbare Sanktionen, wenn bestimmte Worte ausgesprochen werden, wie etwa das Wort Hunger. Zudem muss der Gefangene eben ablesen und wird dabei aufgenommen. Ich denke, damit ist deutlich, dass es sich hier um eine vielfältige Ausnahmesituation des Sprechens handelt. Ganz kurz zu den Inhalten. Die Wissenschaftler, und das sind Musikwissenschaftler und, was uns hier besonders interessiert, eben Sprachwissenschaftler, die alle Professoren an der Berliner Universität waren, zum Teil Mitglieder der Akademie der Wissenschaften. Was sie abfragten, waren Wortlisten, Aufzählungen, also Zahlenreihen und dann im weitesten Sinne Texte, die der Folklore zuzurechnen wären, also Gebete, Sagen, Märchen, Anekdoten. Sehr viele verschiedene Arten von Liedern wurden auch von den Sprachwissenschaftlern aufgenommen und Ähnliches. Und das Projekt der Kommission war, nicht nur diese Sprechaufnahme oder Liedaufnahme zu produzieren, sondern dazu auch drei verschiedene Transkriptionen, nämlich eine Umschrift in der Landessprache, eine phonetische Transkription und eine Übersetzung sollten dabei angefügt werden. Ganz kurz nur hier in Klammern gesagt, interessant ist, dass offensichtlich die inhaltlichen Vorgaben nicht so stark waren, dass dabei trotzdem auch persönliche und biografische Texte entstehen konnten und aufgenommen werden konnten. Das geschah zum Teil, glaube ich, auch aus einem kulturellen Missverständnis heraus, weil nämlich deutschen Sprachwissenschaftlern nicht unbedingt bekannt war, dass in vielen anderen Sprachen Folklore, Volkslieder, traditionelle Lieder genau nicht dazu dienen, einen historisch stabilen Inhalt zu vermitteln, sondern das Gegenteil davon, nämlich über die Gegenwart zu berichten. Daher gibt es in diesem Bestand, gerade zum Beispiel bei den indischen Kriegsgefangenen, eine ganze Menge Lieder und Texte, die einen traditionellen Rahmen aufziehen, in dem aber tatsächlich sehr persönliche, biografische Sachen gesagt werden. Dabei könnte man behaupten, handelt es sich um unwillkürliche Zeitzeugnisse, avant la lettre, die so eigentlich gar nicht entstehen sollten, gleichwohl entstanden sind. Und gemeinsam mit Philipp Schäffner, dem Berliner Filmemacher, bin ich über mehrere Jahre gemeinsam solchen Spuren nach persönlichen Berichten, nach Zeitzeugnissen nachgegangen. Vielleicht ist Ihnen dieser Film The Half Moon Files bekannt. Dazu gehört auch ein Ausstellungsprojekt, was wir zusammen gemacht haben. Was einem dabei klar wird, ist, dass das passieren kann, also es sozusagen in einem sprachwissenschaftlichen Archiv, ein Archiv von Spuren, von Subjektivität, von Zeitzeugnissen und so weiter angelegt wird. Das passiert präzise aufgrund der Eigenschaften der Stimme, die eben Physis ist und Logos und, wenn Sie so wollen, auch Technie. Das heißt, die Wissenschaftler wollen Logos aufnehmen, die sinnvolle Sprache, aber sie haben dabei den Inhalt sozusagen semantisch offensichtlich nicht so sehr beschränkt. Und wenn die Gefangenen eben eine persönliche Geschichte referierten, dann waren die Wissenschaftler trotzdem zufriedengestellt, weil es ja ein gesprochenes Beispiel der Sprache war oder des Dialekts, für das sie sich interessierten. Soweit also der Standard, der im Ersten Weltkrieg bei Lagerforschung gesetzt wurde in Berlin. Die 1650 Grammophonplatten aus den Lagern bildeten den Grundstock der 1920 an der Preußischen Staatsbibliothek gegründeten Lautabteilung zusammen mit einer ebenfalls 1917 begonnenen Sammlung von Stimmaufnahmen, nämlich Stimmporträts berühmter Persönlichkeiten. Darunter befindet sich zum Beispiel die berühmte Aufnahme von Wilhelm II. An das deutsche Volk. Ein Teil dieser Sprachaufnahmen von Kriegsgefangenen wurde dann, so wie es auch einmal geplant war, ab Mitte der 1920er Jahre an der Staatsbibliothek ediert. Das war jeweils eine kleine Schellackplatte mit einer Broschüre dazu, wo diese drei Transkriptionen drin waren. Also als Sprachlernbeispiele wurden die produziert. Man konnte die dort ausleihen, man konnte die auch kaufen. Man bekam einige Informationen über den Sprecher, über sein Alter, seine regionale Herkunft. Aber in diesen ganzen Broschüren wurde nie gesagt, dass die Aufnahmen in Kriegsgefangenenlagern stattgefunden haben. Das heißt im Prinzip, dass eine Sammlung von Sprechbeispielen, die Sprechen im Ausnahmezustand darstellen, nun als eine Sammlung von Exemplaren von Normalsprechen und Normalsprache im buchstäblichen Sinne verkauft, verliehen, produziert, vertrieben wurden. Die Lautabteilung setzte ihre Sammeltätigkeit in den 20er und 30er Jahren fort. Sie sammelte vor allem deutsche Dialekte. Dabei dienten als Standardtext vor allem die Wenker-Sätze, aber natürlich auch weitere Aufnahmen von berühmten Persönlichkeiten, zum Beispiel Verbrecheraufnahmen und verschiedenes andere. Die phonetische Grundausrichtung wurde dabei beibehalten. Also das genuine Forschungsinteresse war, die gesprochene Sprache zu dokumentieren und zu hören und dabei zu konservieren. 1931 wurde die Lautabteilung dann der Berliner Universität als Institut für Lautforschung übertragen. 1933 wurde zum Leiter der Afrikanist Dietrich Westermann ernannt und er installierte dann in seiner Laufbahn eigentlich drei Abteilungen in diesem Institut für Lautforschung. Erstens ein experimental-phonetisches Laboratorium, was mit der Untersuchung von Lauten und lautlichen Vorgängen befasst war. Zweitens eine Musikabteilung unter Fritz Bose, die sollte sprachliches und musikalisches Volksgut der sogenannten deutschen Gaue systematisch sammeln. Das bewegte sich schon sehr stark im Bereich der Blut- und Bodenideologie. Und eine dritte Abteilung für linguistisch-phonetische Aufgaben. Hier sollten Sprachtexte aufgenommen und wissenschaftlich bearbeitet werden. In den 30er Jahren, hier ein Beispiel, sehen Sie, dass Westermann und seine Mitarbeiter im Institut für Lautforschung selbst Tonaufnahmen machten, in seinem Fall eben afrikanische Tonaufnahmen von zum Beispiel Studierenden, die sich zu dieser Zeit in Berlin befanden, afrikanischer Herkunft. Bis dahin wissen wir eigentlich eine ganze Menge über das Institut, aber was eben sehr wenig bekannt ist, ist die Frage, was es im Zweiten Weltkrieg machte. Es gibt darüber noch relativ wenig gesicherte Erkenntnis und es ist jetzt einfach Work in Progress, bitte ich Sie zu berücksichtigen. Westermann hatte genau dasselbe Problem wie im Ersten Weltkrieg. Für zum Beispiel afrikanische Aufnahmen war das ethnografische Feld verschlossen, natürlich im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, er griff genauso wie seine Vorgänger auf Forschungen in Lagern zurück, um weitere Tonaufnahmen sammeln zu können. Bisher konnte ich ausmachen, dass es vor allem drei große Komplexe an Tonaufnahmen Tonaufnahmen in Lagern gibt. Das waren einmal Aufnahmen von sowjetischen Kriegsgefangenen in Neubrandenburg, also im deutschen Kriegsgefangenenlager, dann Aufnahmen von französischen Kolonialsoldaten 1941 in deutschen Kriegsgefangenenlagern im besetzten Teil Frankreichs und einen dritten Bestand, nämlich Tonaufnahmen aus volksdeutschen Lagern. Und aus den letzteren beiden will ich Ihnen kurz jeweils ein Beispiel geben. Westermann gelang es also ab Mai 1941, eine Forschungsexpedition nach Südfrankreich durchzuführen. Sie wurde unterstützt von der kolonialwissenschaftlichen Abteilung des Reichsforschungsrates und vom Reichspropagandaministerium. Hauptteil der Aufnahmen wurde im Frontstalag 222 in Anglais-Bayonne in der Nähe von Bordeaux gemacht. Danach auch einige Aufnahmen in einem Lager bei Rennes. Mit dabei war der österreichische Afrikanist Johannes Lukas, der gerade nach Berlin berufen worden war. Lukas machte in Anglais-Bayonne vor allem Aufnahmen in Hausa und er fand eine Gewährsperson, die er Audu nannte, die sich selbst Audu nannte. Und Sie sehen hier eine Liste all der Aufnahmen, die mit Audu gemacht wurden, denn Audu erfüllte sozusagen alle Voraussetzungen, um Sprachaufnahmen zu machen, die aus Sicht der Linguisten angemessen waren. Er kam aus Porto Novo in Dahomey und gehörte den Hausa an. Er war Muslim, er sprach Französisch und Hausa. Und Sie sehen hier einen der Personalbögen, die für jede Aufnahme ausgefüllt wurden. Dieser Bogen als solcher wurde im Ersten Weltkrieg entwickelt und dann im Zweiten Weltkrieg quasi ohne Veränderung weiter benutzt. Aus dieser französischen Expedition entstanden 130 Lautplatten, die im Lautarchiv der HU lagern, meines Wissens bis heute so gut wie unbearbeitet. Lukas hat selbst eine Broschüre und eine Platte in der Reihe der Lautbibliothek herausgegeben, Aufnahmen in Mserer, Senegambien, 1944 erschienen. Auch hier passiert dasselbe wie im Ersten Weltkrieg. Es wird einiges gesagt über die Herkunft des Sprechers, aber es wird nicht gesagt, dass diese Aufnahmen in Kriegsgefangenenlagern entstanden sind. Und dann erschien noch 1952, also nach dem Krieg, das wohl letzte Heft in der Reihe, eine Aufnahme von Audu, die Lukas Dietrich Westermann zur Bearbeitung überlassen hatte, weil sie im Gu-Dialekt gesprochen wurde.
Audu, der in Porto Novo geboren ist, spricht einige Wörter in der Sprache von Dahomey.
Ode. Deux.
Ah oui.
Trois.
Attends.
Quatre.
Enel.
Cinq.
Attends.
Six.
Troco.
Sept.
Tiens, oui.
Huit.
Tiens, attends.
Neuf.
Tiens,
dix.
Ah oh.
Sehen das Prinzip, tatsächlich wird auf Französisch von Johannes Lukas das Wort zunächst gesagt und dann sagt es Audu in seinem Dialekt. Das ist eine Praxis, die kennen wir schon aus dem Ersten Weltkrieg. Hier allerdings war nie intendiert, dass der Wissenschaftler zu hören ist. Der stand immer neben dem Trichter und hat geflüstert, vor allem für diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten, aber eigentlich die gescripteten Texte ablesen sollten. Hier ist das tatsächlich offengelegt. Die französische Übersetzung ist mit dabei. Das hat mit den Zweck, unter anderem ganz sicher zu gehen, dass sozusagen eine exakte Übereinstimmung, eine exakte Identifizierbarkeit erreicht wird. Und wie Sie sehen, kommen erst die Zahlen, auch das kennen wir aus dem Ersten Weltkrieg, dann kommt eine Sammlung von Musterwörtern, für die gibt es ein Formular, das immer ausgefüllt wird. Das sind so elementare Bestandteile des Lebens, die da abgefragt werden, Körperteile, Familienbeziehungen, Gezeiten, Wochentage und so weiter. Und schließlich, dass dann noch grammatische Sätze zum Teil folgen und diese Tonaufnahme endet dann tatsächlich mit einer biografischen Information, die absurderweise der Linguist vorsagt, je suis né à Porto Novo, il est mort, und dann kommt, wie heißt du? Ich heiße Audu. Hier ist dieses Sprechaufzeichnungsdispositiv, was im Ersten Weltkrieg entwickelt wurde, ins Extreme getrieben. Genau das, dieses Vorsprechen oder dieses Vorsprechen und Vorschreiben wird gebrochen in den Aufnahmen aus den volksdeutschen Lagern. Tonaufnahmen aus volksdeutschen Lagern ist ein vollkommen unbekanntes Kapitel in der Wissensgeschichte und Wissenschaftsgeschichte. Es geht um Expeditionen oder Reisen der Forschenden aus dem Jahr 1940. Als Volksdeutsche wurden bis 1945, das wissen Sie sicherlich, Personen bezeichnet, die außerhalb der Grenzen Deutschlands von 1937 und Österreichs lebten, die Deutscher sogenannter Volkszugehörigkeit waren, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit besaßen. Und im Nationalsozialismus wurde ja das Staatsangehörigkeitsrecht, das in der Fassung von 1913 dem Abstammungsrecht verpflichtet war, also dem Jus sanguinis, mit den Rassegesetzen von 1935 als von Rassekriterien geprägt interpretiert. Das bedeutete konkret, dass zwar jüdische Menschen wegen ihres sogenannten artfremden Blutes aus dem deutschen Volkskörper ausgeschlossen werden konnten, dass aber die Volksdeutschen eben in diesen Volkskörper integriert werden konnten. Und ab 1938 verstärkte sich die Parole, die wir schon aus den 1920er Jahren kennen, Heim ins Reich für die Volksdeutschen. Es wurde propagiert, um ein großdeutsches Reich zu schaffen und diese Aussiedler zurückzuholen bzw. in annektierte Siedlungsgebiete zu setzen. Konkret wurde das mit dem Hitler-Stalin-Pakt von 1939 und der unmittelbar folgenden Einrichtung einer sogenannten Volksdeutschen Mittelstelle. Das war eine SS-Organisation, die mit dieser Aktion Heim ins Reich beauftragt war. Und von 1939 bis 1940 hat diese Mittelstelle rund 1 Million im Osten lebender Volksdeutscher umgesiedelt und in bereits annektierten Gebieten angesiedelt, nämlich den sogenannten Reichsgauen, Warteland und Danzig-Preußen. Das Institut für Lautforschung hat diese Umsiedelungen als Gelegenheit für Sprachforschungen an sogenannten deutschen Rückkehrern wahrgenommen, die ganz ähnlich wie die Forschung an Kriegsgefangenen nicht vor Ort, sondern in Lagern durchgeführt wurden, nämlich in diesen volksdeutschen Lagern. Das waren Umsiedlungslager und die Lager, die die Wissenschaftler besucht haben, befanden sich in Sachsen, zum Beispiel in Pirna, in Schandau und in Karlsbad und anderen. Um das zu bewerkstelligen, nahm das Institut für Lautforschung 1940 mit der Volksdeutschen Mittelstelle der SS Kontakt auf. Unterstützt wurden die Forschung vom Reichserziehungsministerium und der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Dietrich Westermann berichtete im Januar 1941 bei der öffentlichen Sitzung der Akademie, Zitat, die Heimkehr der Volksdeutschen ins Reich bietet eine einzigartige Gelegenheit, das eigenständige Volksgut dieser Glieder unserer Volksgemeinschaft aufzunehmen und dadurch der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen. Der Kontext ist also tatsächlich, dass hier im Prinzip weiterhin deutsche Dialektforschung betrieben wird an diesen Dialekten, die nicht unbedingt auf Sprachinseln sich befanden, aber die man eben diesen Volksdeutschen zuschrieb. Westermann hat es also geschafft, im Frühjahr 1940 Volksdeutsche aus Wolynien und Galizien aufzunehmen in solchen Umsiedlungslagern und später folgten noch Aufnahmen von sogenannten Bessarabiern. Ich weiß noch nicht sehr viel über das konkrete Vorgehen, so müssen eigentlich noch mehr Akten gefunden und durchgeschaut werden. Wie im Ersten Weltkrieg war es aber so, dass die Wissenschaftler über die Lagerleitung sich Sprecher, geeignete Sprecher und in diesem Fall auch Sprecherinnen anweisen ließen und dass sie dann selber einen Termin ausmachten, ihre technische Ausrüstung und ihre Techniker mitbrachten. Die Aufnahmen sollten zu folgendem dienen nach Westermann. Es sollten die Einzelmundarten sprachlich erfasst werden, es sollten Mischmundarten untersucht werden, der Sprachausgleich, also die Anpassung an die jeweilige Landessprache. Es sollten phonetische Forschung über Sprachmelodie, Akzentuierung, Tonassimilation etc. stattfinden. Zum Inhaltlichen, und das ist interessant, äußert sich Westermann wie folgt. Was die Art der Tonaufnahme anbelangt, so wurde der größte Wert auf freigesprochene Texte gelegt. Immer war das Ziel, einen gehaltvollen Text zu bekommen, der Land und Leute charakterisiert. Besonderer Wert wurde auf volkskundliches Material gelegt. Wenngleich bei den Galiziern und Woluniern der gerade überwundene Polenterror im Mittelpunkt des Interesses stand und seine Reflexe in fast jedem Text zu finden sind, so gelangen auch hier schöne Aufnahmen über Arbeit und Brauchtum in der Heimat. Das heißt, es wurde also ganz explizit versucht, ethnografische oder volkskundliche Beschreibungen aufzunehmen. Und bei den Menschen aus Galizien und Volhynien gehörten dazu die Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg einerseits und die Übergriffe polnischer Gruppen auf diese Auslandsdeutschen nach dem Überfall auf Polen 1939. Das heißt also, es wurden nicht nur diese gleichsam als ahistorisch empfundenen Sitten aufgezeichnet, sondern Zeitgeschichte, Zeitzeugnisse, und hierin besteht der große Unterschied zu den Kriegsgefangenenaufnahmen des Zweiten Weltkriegs, in denen überhaupt nicht programmatisch Zeitgeschichte aufgenommen wurde, sondern in der sie eher ausgeschlossen wurde. Bei den Volksdeutschen wurde das programmatisch angestrebt und es wurde hier nicht vorgeschrieben, sondern man hat wohl eine Vorbereitung im Gespräch mit den jeweiligen Sprechern und Sprecherinnen gemacht und hat sie dann freisprechen lassen. Sie mussten nicht ablesen. Wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil die Linguisten die Sprache selbst verstehen konnten oder zumindest in Ansätzen. Ich möchte versuchen, ein Beispiel davon anzuspielen, und zwar die Aufnahme einer sogenannten Volhyniendeutschen, Theophile Helme aus Deutsch Antonovka, Kreis Lutz, das befindet sich in der heutigen Ukraine. Die Aufnahme ist vom 18. März 1940 im Lager Oschatz-Wurzen. Sie trägt die Registernummer LA1637 des Lautarchivs. Betitelt ist die Aufnahme als Erlebnisse aus dem Weltkriege. Damit ist gemeint Weltkrieg I und aus dem letzten Kriege. Und aus dem letzten Kriege berichtet sie von Übergriffen durch Polen auf die Volksdeutschen nach dem deutschen Überfall auf Polen und auch von ihrer Flucht von Lutsk nach Lodz. Und von Lodz aus ist sie offensichtlich mit einem größeren Transport in dieses Übergangslager in Sachsen gekommen. Es ist schwierig, diese Aufnahme zu übersetzen. Es ist mir bisher nicht gelungen. Sie wird als Ostniederdeutsch bezeichnet. Es ist mir bisher nicht gelungen, einen Native Speaker oder eine Native Speakerin dazu zu befragen. Bitte berücksichtigen Sie das. Wahrscheinlich haben die Leute, die mir helfen konnten, auch Dinge falsch verstanden.
Ich habe sehr schweres Leben durchgebracht. Vor 8 Jahren habe ich mich dient, habe Arbeit. Ich habe mir verdient, habe durchgebracht, was ich mir verdient habe, habe ich nur alles mit Schmiede. Gehen das Krieg los, zwischen den Juden, Weißen in der Stadt. Ich habe mir immer lupen, Hitlerische, habe ich mir immer getroffen. Aber ich habe alles überdraht, ich habe alles durchgebracht, ich habe immer schweigen. Nur das losgehen, das habe ich immer so gedacht, meine Gedanken, ich will alles überkommen. Ich will alles schweigen, ich will alles durchkommen. Ich habe nur gedacht, wenn die deutschen Menschen mal herankommen,
es ist also ein Zeitzeugnis, das zu linguistischen und zu volkskundlichen Zwecken aufgenommen wurde. Dass überhaupt diese Texte zugelassen wurden, die über den Polenterror, den sogenannten, berichten, ist mit Sicherheit auch politisch motiviert, denn es wurde damit auch Propaganda betrieben, wie ich feststellen konnte. Das Institut für Lautforschung hat zum Beispiel seine Tätigkeit in einem Schreiben an den Dekan der Philosophischen Fakultät vom Juli 1943 als kriegswichtig dargestellt, weil, Zitat, eine große Reihe von Aufnahmen wiederholt von dem Herrn Reichsminister für Erziehung und Wissenschaft, dem Propagandaministerium, dem Reichsführer SS als Kommissar für die Festigung des deutschen Volkstums finanziell unterstützt worden sind. Zitat Ende. Es sieht so aus, als seien diese Aufnahmen spätestens ab 1942 tatsächlich auch reproduziert und auch verliehen, möglicherweise auch verkauft worden. So hat zum Beispiel 1943 das SS-Führungshauptamt Abteilung 6 Lautplatten für die Dolmetscherausbildung zu Unterrichtszwecken bestellt. Ja, man kann das also als eine Art politisch linientreue Arbeit an der deutschen Volksgemeinschaft deuten, während die politische Ausrichtung bei den Kriegsgefangenenaufnahmen natürlich etwas anders war. Hier ging es auch darum, die Feinde sozusagen festzulegen und zu bannen. Dass die Informanten unter den Volksdeutschen ungleich viel respektvoller behandelt wurden als die Kriegsgefangenen, zeigt sich übrigens auch an der Tatsache, dass man tatsächlich versucht hat, ihnen Platten von ihren Aufnahmen zuzustellen. Die wurden in das Lager von Oschatz geschickt. Damit komme ich zum Schluss. Auch die volksdeutschen Sprecherinnen und Sprecher befinden sich natürlich im Lager in körperlicher, in physischer, in emotionaler Bedrängung. Möglicherweise weniger als die Kriegsgefangenen, aber das soll hier auch nicht gegeneinander aufgewogen werden. Was bei den volksdeutschen Aufnahmen dazukommt, ist, dass durch die freie Rede auch zeithistorische Inhalte gebannt sind, die einerseits von Gewalt zeugen. Ihre Verwissenschaftlichung zeugt auch von einer maximalen Vereinnahmung durch Wissenschaftler. Und in diesem Katalog von Texten über den Polenterror, die also Ausnahmezustände auch in politischer Hinsicht beschreiben, wird hier der inhaltliche Ausnahmetext zum Normaltext im Sprachunterricht. Unterricht, zum Beispiel bei den Dolmetschern eben der SS. Das heißt, am Abgrund bewegen sich hier nicht nur die Sprecherinnen und Sprecher, sondern auch die Linguisten, ja, bei denen sich eigentlich deutlich zeigt, dass sie in Allianz mit dem NS-Staat arbeiten, dem eben nicht nur praktisch zugespielt wurde, sondern auch inhaltlich. Und daran würde sich dann auch die Frage anschließen, inwieweit diese Tendenz zur Normalisierung des inhaltlichen und des politischen und des sprachlichen Ausnahmezustandes eben ein Symptom des NS bzw. der Wissenschaft im NS ist.
Die Kulturexpertin Professor Britta Lange von der HU Berlin und zuvor Dr. Christian Grüni, beide befassen sich mit Häftlingen und wie sie all dem ausgeliefert waren. Die eine berichtete über Audiomaterial, das von den Gefangenen angefertigt worden ist, der andere über Foltermethoden der Amerikaner nach dem 11.09.2001.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.